Geschwister, wir lesen im 2. Timotheusbrief, wir schlagen die Stelle jetzt nicht nach, sie ist uns allen bekannt. Wir lesen im 2. Timotheusbrief, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist. Und als Paulus diese Worte schrieb im 1. Jahrhundert unserer Zeitrechnung, meinte er damit den Teil der Bibel, den wir heute das Alte Testament nennen, die Schrift. Im Urtext steht an der Stelle in der griechischen Sprache nicht das Wort inspiriert oder eingegeben, sondern eingehaucht. Die ganze Bibel, Altes und Neues Testament, trägt sozusagen das Gütesiegel Gottes. Alles, was drin steht, dient uns zur Erbauung, zur Ermahnung, dient uns auch als Wegweiser für das Heil. Und wir befassen uns heute mit einem Buch im Alten Testament. Und während wir das tun, denken wir an diese Worte von Paulus. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Die ganze Schrift dient uns zur Erbauung und Ermahnung. Und das Besondere an diesem Buch, das wir uns heute vornehmen, ist, es ist nur eines von zwei Büchern im gesamten Alten Testament, die den Namen einer Frau tragen. Also etwas ganz Besonderes, denn, wie Sie wissen, haben die meisten biblischen Bücher entweder als Namen den Namen eines Mannes, Mose, Josua und dergleichen mehr, oder sie tragen die Bezeichnung einer geschichtlichen Epoche, Richter, Könige, Chronik und dergleichen mehr. Nur zwei Bücher im Alten Testament sind nach einer Frau benannt und mit einem der Bücher befassen wir uns heute. Und wenn ich Ihnen sage, es geht nicht um Esther, dann wissen Sie Bescheid. Es geht um Ruth, nicht wahr? Schlagen wir das Buch Ruth auf. Man könnte meinen, ach, alte Geschichte. Es handelt hier von einer Zeit vor etwa 3100 Jahren oder vielleicht etwas mehr, also alte Geschichte. Was interessiert uns das? Well, lassen wir uns überraschen. Wir werden hauptsächlich im Buch Ruth lesen. Ab und zu schlagen wir etwas anderes nach, um eine Erläuterung zu holen. Und wir fangen gleich in Vers 1 ein. Wir werden nicht jeden Vers lesen. Wir lesen einige Verse. Wir überspringen einiges. Einiges fassen wir einfach zusammen. Es geht nämlich um die Lektionen, um die Lehren, die wir aus diesem Buch ziehen können. Und wir fangen an in Vers 1. Zu der Zeit, als die Richter richteten, also die Geschichte von Ruth ist eingebettet in einer der, sagen wir, schlimmsten Zeiten, Epochen in der Geschichte Israels, nämlich in der Zeit der Richter, zu der Zeit, als die Richter richteten. Und bevor wir fortfahren können, müssen wir uns ein paar Gedanken machen zu diesem Zeitalter, zu der Zeit der Richter. In meiner Bibel ist es auf der gegenüberliegenden Seite, da geht das Buch Richter zu Ende. Und das Buch heißt so, weil es um die Richter geht, die über etwa 300 Jahre lang Israel gerichtet haben. Es war also angefangen mit der Generation nach dem Tod Josuas und der Ältesten, die Josua kannten, bis hin zu dem Auftreten, zu dem Wirken von Samuel. Eine Zeit in der Geschichte Israels von ungefähr 300 Jahren. Und es gibt einige Besonderheiten, die wir uns merken sollen bezüglich der Richterzeit. Zum einen handelt dieses Zeitalter von einem kontinuierlichen Auf und Ab. Die Israeliten waren zeitweise gehorsam und in den Zeiten, als sie gehorsam waren, ernteten sie natürlich Gottes Segen. Sie genossen seinen Schutz vor ihren Feinden. Und dazwischen gab es auch schlechte Zeiten. Zeiten, in denen die Israeliten von Gott abfielen, wieder anfingen, Götzen anzubeten. Und in diesen Zeiten ging es ihnen schlecht. Sie erlitten Prüfungen, Strafen von Gott. Sie wurden von ihren Feinden geplagt. Und in diesen schlimmen Zeiten gab es immer wieder einen Richter, in einem Fall eine Richterin, Deborah, Menschen, die Gott benutzt hat, um sein Volk wieder zu Reue zu bringen. Und jedes Mal, wenn die Israeliten bereuten, zeigte sich Gott sehr gnädig, er segnete sie, er befreite sie von den Problemen, denen sie gegenüberstanden. Und so ging das etwa 300 Jahre lang immer wieder vor sich. Segen, Gehorsam zusammen, Fluch, Strafe und Ungehorsam, immer abwechselnd. Interessant ist, dass es zu verschiedenen Zeiten in der Richterzeit mehr als einen Richter gegeben hat. Und woher wissen wir das? Wenn man die Jahresangaben zusammenrechnet, aufaddiert, die im Buch Richter vorkommen, so kommt man auf eine Zeit, die viel länger wäre als 300 Jahre. 450 bis 500 Jahre. Und das passt einfach nicht in die Chronik hinein. Mit anderen Worten beschreibt Richter nicht immer das gesamte Land, sondern teilweise geht es um einzelne Regionen innerhalb Israels. Regionen, die ihren eigenen Richter hatten. Es gab also keine Einheit in dem Volk. Das Volk, das als Einheit aus Ägypten herausgezogen war, erlebte in der Richterzeit eine Zeit des Chaos. Keine Einigkeit, keine Einheit. Oft mehr als ein Richter. Und wenn Sie, wie bei mir, in Ihrer Bibel auf der gegenüberliegenden Seite den Schluss des Buches Richter haben, lesen wir zusammen den letzten Vers, eine zutreffende Beschreibung dieses Zeitalters insgesamt. Vers 25, zu der Zeit war kein König in Israel, jeder tat, was ihn recht dünkte. Was für ein Gegensatz im Vergleich zu dem Auszug aus Ägypten, zu der Führung, die Gott Israel schenkte durch Mose, durch Aaron und die Priester. Im Gegensatz dazu haben wir in der Zeit der Richter Chaos. Es ging sogar so weit, dass in der letzten Phase dieser Richterzeit ein Bürgerkrieg unter den Israeliten ausbrach. Ein Bürgerkrieg, der so schlimm war, dass ein Stamm, der Stamm Benjamin, fast vollständig ausgerottet worden war. Jeder tat, was ihn recht dünkte. Es gab keinen übergeordneten Maßstab, der für alle galt. Es gab keine Führung, ja, für das gesamte Land. In Richter Kapitel 2 liest man, dass Israel gehorsam war, solange Josua am Leben war und solange die Generation der Ältesten, die ihn überlebte und ihn kannte, am Leben war. Aber als diese Ältesten starben, kam eine Generation auf, die Josua nicht mehr kannte, die Wunder nicht mehr kannte oder persönlich erlebt hatte, die Gott gewirkt hatte, und das Volk fiel von Gott ab. Übrigens wäre Vers 25 eine zutreffende Beschreibung der heutigen Zeit, nicht wahr? Wenn Sie an den Zug denken, der vor einer Woche durch Köln gegangen ist. Jeder tut, was ihn recht dünkt. Das ist also der Hintergrund. Zu der Zeit, Ruth, Kapitel 1, Vers 1, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Lande. Und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen, mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Man sagt, das kann ich selbst nicht beurteilen, weil ich der hebräischen Sprache nicht mächtig bin, aber man sagt, dass Ruth, was die hebräische Poesie angeht, ein Meisterstück ist, ein Meisterwerk, voller Wortbilder, voller Symbole und Kontraste. Und hier haben wir schon das erste sehr interessante Symbol, denn Bethlehem bedeutet, wörtlich übersetzt, Haus der Speise oder Haus des Brotes. Und das Haus des Brotes war leer. Es gab eine Hungersnot. Und die Hungersnot bewegte einen Mann, Elimelech, nach Moab zu ziehen. Und wir halten fest, dass es in Vers 1 heißt, Er ist dorthin gezogen, um als Fremdling zu wohnen. Es war nicht seine Absicht, sich dort einbürgern zu lassen oder sinngemäß so zu leben wie ein Moabiter. Und dann erfahren wir einiges über ihn in den nächsten Versen. Er hieß Elimelech, er hatte zwei Söhne. Sie werden namentlich genannt in Kapitel 5, Machlon und Kiljon. Und diese beiden haben in Moab geheiratet. Sie nahmen sich moabitische Frauen. Das war erlaubt nach dem Gesetz des Mose. Und dann starb der Vater, Elimelech, und auch seine beiden Söhne starben. Sehen wir uns erst Vers 4 an. Die nahmen moabitische Frauen, die eine hieß Orpa und die andere Ruth. Und anscheinend waren die beiden Söhne ungefähr 10 Jahre verheiratet und dann starben sie. Der Name Ruth interessiert uns, denn dieser Name hat wie fast alle Namen eine Bedeutung. Er bedeutet Freundschaft oder Freundin. Und wir werden sehen, Ruth war eine sehr tugendhafte Frau. Genauso wie es der andere Hauptcharakter in diesem Buch war, nämlich Boas. Und das zeigt uns etwas, Geschwister. Auch in Zeiten, in denen es allgemein schlecht geht, was die Moral angeht, und das war ja eine Zeit dieser Art in Israel, die Richterzeit, auch wenn es moralisch schlechte Zeiten gibt, gibt es immer noch Menschen, und auch wenn sie Einzelne sind, die uns zum Vorbild dienen können, die nicht mitgehen mit der Zeit, sondern die treu bleiben ihren Prinzipien, die für die Sache Gottes eintreten. Und das ist eine wichtige Lektion in diesem Buch. Auch zur Zeit der Richter gab es Ausnahmen. Menschen, die Charakter bewiesen. Nun in Vers 6, uns ist die Erzählung bekannt. Die Naomi, die Schwiegermutter von Orpa und Ruth, sie machte sich auf in Vers 6 mit ihren beiden Schwiegertöchtern und zog aus dem Land der Moabiter wieder zurück. Denn sie hatte erfahren im Moabiterland, dass der Herr sich seines Volkes angenommen und ihnen Brot gegeben hatte. Und dies ist, wie wir aus Vers 3, 4 und 5 erfahren, ungefähr 10 Jahre, nachdem die Familie nach Moab gekommen war. Gott nahm sich seines Volkes an, die Hungersnot ging zu Ende und im Haus der Speise, im Haus des Brotes Bethlehem, gab es jetzt wieder Brot. Überlegen wir uns Folgendes, Geschwister, wie ich meine, eine wichtige Überlegung. Wenn Gott sich seines Volkes dadurch annahm, dass die Hungersnot zu Ende ging, was ist dann der zulässige Umkehrschluss bei Vers 1? Nämlich, dass die Hungersnot eingetreten ist. Gott nahm sich in Vers 1 seines Volkes nicht an. Nicht wahr? Er ließ die Hungersnot kommen. Und diese Hungersnot war der Grund, warum Elimelech mit seiner Familie nach Moab gegangen ist. Gott hätte früher eingreifen können. Er hätte verhindern können, dass diese Familie überhaupt nach Moab ziehen musste. Aber er tat es nicht. Auch sein Nicht-Eingreifen, ja, dass er dieses zuließ, war auf eine Art eine Entscheidung. Was will ich damit sagen? Gott wollte eine besondere Person, die Ruth, nach Israel holen oder bringen lassen. Und dazu ließ er dieses zu. Ich will nicht damit sagen, er hat es verursacht. Er ließ es auf jeden Fall zu. Er nahm sich seines Volkes nicht an. Und deshalb ist die Familie nach Moab gezogen. Das ist ein Umkehrschluss, den man ziehen kann, wenn es dann in Vers 6 heißt, dass der Herr sich seines Volkes angenommen und den Israeliten Brot gegeben hatte. Nun, wir kennen die Geschichte. Die Naomi, die Schwiegermutter, legt den beiden Schwiegertöchtern nahe, sie sollten umkehren und zu Hause bleiben. Und in Vers 11 sagt sie den beiden, die Naomi spricht, kehrt um, meine Töchter, warum wollt ihr mit mir gehen? Wie kann ich noch einmal Kinder in meinem Schoße haben, die eure Männer werden könnten? Und damit spielt sie auf die sogenannte Schwagerehe an, die Teil des israelitischen Rechtes war. Und dieses Gesetz sah vor, dass ein Bruder eines verstorbenen, kinderlosen Bruders ihm, dem verstorbenen Bruder, Nachwuchs zeugen sollte. Und Naomi hatte keine weiteren Kinder. Und sie sagt damit aus, selbst wenn ich noch einmal Kinder bekommen könnte, wollt ihr so lange warten? 20, 25 Jahre? Nein, Vers 12. Kehrt um, meine Töchter, und geht hin, denn ich bin nun zu alt, um wieder einen Mann zu nehmen. Und wie die Sache ausging, wissen wir, die Orpa ließ sich überreden, anscheinend beim ersten Mal. Sie kehrte um und ging zurück zu ihrer Familie. Naomi sagt zum Schluss von Vers 13, nicht doch, meine Töchter, also bleibt nicht bei mir, mein Los ist zu bitter für euch, denn des Herrn Hand ist gegen mich gewesen. Auch hier ein interessantes Wortspiel, denn ihr Name, Naomi, bedeutet wörtlich übersetzt die Liebliche oder die Angenehme. Und nun sagt sie, nein, ich bin nicht die Liebliche, Gott ist sehr bitter mit mir umgegangen. Vers 14, Orpa küsste ihre Schwiegermutter, gemeint ist, sie verabschiedete sich, Ruth aber blieb bei ihr, und sie blieb bei ihr auch danach, als Naomi abermals sagte, du sollst nach Hause gehen, Vers 15. Und nun kommt die sehr bekannte Antwort von Ruth in Vers 16. Ruth antwortete, rede mir nicht ein, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk. Und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. Und als Naomi, Vers 18, sah, dass sie, Ruth, festen Sinnes war, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, ihr zuzureden. Wir setzen uns ein wenig mit Vers 16 auseinander. Und wir denken an das, was wir ganz zu Beginn des Buches gelesen haben, nämlich Elimelech ist nicht nach Moab gezogen, um sich dort einbürgern zu lassen. Es heißt ausdrücklich in Vers 1, er ist dorthin gezogen, um dort als Fremdling zu wohnen. Und in biblischer Sprache, in der Sprache des Alten Testamentes, was das Volk Israel angeht, bedeutet das, er ist, sagen wir, Ausländer geblieben, er nahm die moabitische Lebensweise nicht an, und dazu hätte gehört auch die Anbetung der moabitischen Götter, oder besser gesagt ihrer Götzen. Nein, er lebte dort als Fremdling, und es war der Ruth klar, dass die Naomi und ihr Volk, die Israeliten, einen anderen Gott hatten, als die Moabiter ihn hatten. Sie betrieben viel Götterei, eigentlich hatten sie mehrere Götter. Nun behalten wir die Stelle hier in Ruth, Kapitel 1, und schlagen wir jetzt 5. Mose, Kapitel 5 auf. Und wir überlegen uns, was war für Ruth die Motivation, nach Israel auszuwandern und Israelitin zu werden? Weil sie sagte, dein Volk soll mein Volk sein. Und enthalten in der Aussage ist auch der Wunsch oder die Absicht, zu Israel zu gehören. Kurz vor dem Einzug ins gelobte Land redete Mose sehr viele Worte mit seinen Landsleuten. Er sagte ihnen viele Dinge, und wir überlegen uns kurz, was sollte für die Nachbarvölker die Motivation sein, nach dem Gott Israels zu fragen? Entschuldigung, ich gab Ihnen, habe ich Kapitel 5 gesagt? Ja, Kapitel 4. Pardon. 5. Mose, Kapitel 4, Vers 5, Mose sagt den Israeliten, sieh, ich habe euch gelehrt, Gebote und Rechte, wie mir der Herr, mein Gott, geboten hat, dass ihr danach tun sollt im Lande, in das ihr kommen werdet, um es einzunehmen. So haltet sie nun und tut sie, denn dadurch werdet ihr als weise und verständig gelten bei allen Völkern, dass, wenn sie alle diese Gebote hören, sie sagen müssen, ei, was für weise und verständige Leute sind das, ein herrliches Volk, denn wo ist so ein herrliches Volk, dem ein Gott so nahe ist, wie uns der Herr, unser Gott, so oft wir ihn anrufen? Und wo ist ein so großes Volk, das so gerechte Ordnungen und Gebote hat, wie dies ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Das Beispiel der Israeliten als Volk sollte ein Vorbild sein, so war es ursprünglich gedacht, so dass die Nachbarvölker gefragt hätten, was ist das für ein Gott, den diese Leute anbeten? Sie sind weise und verständige Leute und sie sind es deshalb, weil sie diesen Gott anbeten und weil sie ihm gehorsam sind. Damit verbunden natürlich auch die Segnungen, die Gott ganz klar den Israeliten versprochen hatte für ihren Gehorsam. Es sollte ihnen gut gehen, sie sollten Schutz vor ihren Feinden haben, sie sollten genug zu essen haben, sie sollten materiell gesegnet sein. Und alle diese Dinge sollten die Nachbarvölker nach dem wahren Gott fragen lassen. So war es ursprünglich gedacht. Nun überlegen wir uns, war das jetzt die Motivation für Ruth? Konnte sie sehen, was für ein weises und verständiges Volk die Israeliten wären in dieser Zeit der Richter, in einer Zeit, in der die Israeliten unter sich bekämpft haben? Warum war der Elimelech überhaupt nach Moab gezogen? Weil es für ihn und seine Angehörigen nichts zu essen gab in Israel. Hätte der normal denkende Mensch gefragt oder gesagt, ja, den Gott will ich anbeten. Ich will den Gott anbeten, der sein Volk, sagen wir, verhungern lässt. Nein, das war nicht der Fall. Und wenn wir Gottes ganzes Gesetz auf die zwei großen Prinzipien oder Teile des Gesetzes reduzieren, wie Jesus Christus das in Matthäus 22 getan hat, und wir uns diese Stelle in 5. Mose 4 überlegen, welches von den beiden großen Geboten wäre es für die Nachbarvölker gewesen, wenn man es so sehen will, dass sie motiviert hätte, nach Gott zu fragen? Das erste, nicht wahr? Primär. Sieh mal an, wie dieses Volk seinen Gott anbetet. Was für ein weises und verständiges Volk. Bei Ruth war es nicht das erste große Gebot, das für sie die Motivation war. Es war das zweite große Gebot. Ihre Schwiegermutter so beizustehen, wie sie es sich selbst gewünscht hätte, hätte sie eine ähnliche Situation erlebt. Und in einem Sinne erlebte sie sie. Schließlich war sie ja auch Witwe, genau wie Naomi es war. Sie sagte, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk. Und dein Gott ist mein Gott. Die Motivation für Ruth, diese Worte zu sprechen, war nicht primär ihr Wunsch, Gott anzubeten, sondern es war die Treue zu Naomi. Es war ihr Bestreben, Naomi so zu lieben, wie sie sich selbst liebte. Ein interessanter Gedanke. Und den halten wir fest, darauf kommen wir etwas später zurück. Nun, die beiden kommen in Vers 19, wir sind jetzt bei Ruth, wieder bei Ruth, Kapitel 1, Ruth 1 und Vers 19. Sie kommen nach Bethlehem und denken wir daran, sie waren ungefähr 10 Jahre weg oder die Naomi war 10 Jahre weg. Die ganze Stadt erregte sich und fragte, ist das die Naomi, ist das die Liebliche, ist das die Angenehme? Vers 20, sie aber sprach zu ihnen, nennt mich nicht Naomi, die Liebliche, sondern Mara, die Bittere, denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Und dann wird uns gesagt in Vers 22 auch ein interessantes Detail, es war aber um die Zeit, als die Gerstenernte anging, als Naomi mit ihrer Schwiegertochter Ruth, der Moabiterin, zurückkam vom Moabiterland nach Bethlehem. Und nun werden wir sehen, immer wieder in der Erzählung wird Ruth die Moabiterin genannt. ist es nicht bloß Ruth, sondern es ist Ruth, die Moabiterin, Angehörige des Volkes, mit dem Israel oft seine Schwierigkeiten hatte, ja, gegen den Israel auch Krieg geführt hatte, zeitweise ein verfeindetes Volk. Ruth, die Moabiterin, kehrt mit Naomi zurück und es war um die Zeit der Gerstenernte, als sie anging, als sie anfing. Gemeint war der Frühling, zu biblischer Zeit wurde die Gerste als erstes geerntet und im Anschluss an die Gerstenernte folgte dann unmittelbar auch die Weizenernte, wie wir sehen werden. Und wir können ziemlich genau wissen, wann das war, denn überlegen wir uns, was war das allererste Teil von der Gerstenernte im Frühjahr? Was war das allererste, was geerntet wurde im Frühjahr? Das sogenannte Schwingopfer, nicht wahr? Die ersten Halme wurden geschnitten und dann an dem Tag nach dem wöchentlichen Sabbat, während der Tage der ungesäuerten Brote, wurden diese Halme vom hohen Priester symbolisch vor Gott gewoben oder geschwungen, das sogenannte Schwingopfer. Und damit wurde die Frühlingsernte eingeleitet. Also es ist zu dieser Jahreszeit gewesen, als Naomi mit ihrer Schwiegertochter Ruth nach Hause kam. Kapitel 2. Es war aber ein Mann, ein Verwandter des Mannes der Naomi, von dem Geschlecht Elimelechs mit Namen Boas. Der war ein angesehener Mann. Auch hier ein interessantes Wortspiel, ein toller literarischer Kontrast, wenn Sie mir diese Feststellung erlauben, denn Sie kennen die Geschichte. Später heiratet die Ruth diesen Mann. Ihr erster Mann hieß Machlon, zu Deutsch der Schwache, der Schwächling. Und nun wird eine neue Figur vorgestellt. Der Mann heißt Boas, der Kräftige. Ja? Der Kräftige, der Starke, Boas. Und er war ein angesehener Mann. Und Ruth, die Moabiterin, Kapitel 2, Vers 2, sprach zu Naomi, lass mich aufs Feld gehen und Ehren auflesen bei einem, vor dessen Augen ich Gnade finde. Sie aber sprach zu ihr, geh hin, meine Tochter. Was sollten die beiden denn essen? Wir erfahren später, wie Sie wissen, das wissen Sie schon, dass Elimelech Grundbesitzer war in Israel, aber er war 10 Jahre im Ausland. Sein Feld war nicht bestellt worden. Auf seinem Feld gab es nichts zu ernten. Was sollten die beiden essen? Ruth sollte Nachlese halten. Eine interessante Besonderheit des Gesetzes in Israel, die Eigentümer der Felder durften nicht selbst Nachlese halten, sondern das, was beim Ernten liegen blieb, sollte dort für die Minderbemittelten liegen bleiben. Sie durften es auflesen, sie durften Nachlese halten. Wenn wir an unsere heutigen Sozialstaaten denken, an die Sozialämter und an all die Absicherung, die wir haben und auf die manche Menschen sehr stolz sind, dann sollte man auch in Erinnerung behalten, solche Möglichkeiten gab es auch in Israel, aber derjenige, dem geholfen wurde, musste etwas dafür tun. Es wurde ihm einfach nicht ausgehändigt. Hier, so hast du deines. Früher war es so, man hatte irgendwie ein ungutes Gefühl dabei, wenn einem einfach laufend Dinge geschenkt wurden. Heute ist das natürlich ganz anders. Heute ist es den meisten egal. Hauptsache ist, sie haben das Ihre, ganz gleich, wo es herkommt. Und Gottes System sozusagen sah schon eine Hilfe für Minderbemittelte vor. Und diejenigen, die körperlich in der Lage waren, etwas für sich selbst zu tun, von ihnen wurde erwartet, dass sie es auch taten. Auch hier, beim Nachlese halten. Und in Vers 3, gut, die Ruth geht aus und sie las auf den Schnittern nach und dann heißt es hier in der deutschen Bibel, sehr interessant, und es traf sich. Vielleicht würden wir heute sagen, und der Zufall wollte es, vor meiner Zeit, einige von Ihnen, die hier sind, können sich daran erinnern, hätte man vielleicht die Vorsehung wollte es, Und im richtigen Sinne ist das eigentlich gemeint. Das war kein Zufall. Gott wollte, dass Ruth von all den Feldern, auf denen sie Nachlese hätte halten können, dass sie ausgerechnet bei Boas Nachlese hält. Ich erinnere an die Frage, die wir gestellt haben bezüglich dieses Umkehrschlusses. Ja, Gott war mit im Spiel. Gott hat es zugelassen, dass Elimelech nach Moab zog. Er hat veranlasst, dass dann, als Ruth Witwe geworden war, sie mit ihrer Schwiegermutter wieder nach Hause kam. Und es traf sich, dass sie ausgerechnet bei Boas Nachlese hält. Nun, in den nächsten Versen, wie Sie wissen, er lässt sich über sie informieren. Und wir lernen einiges über diese Frau Ruth. Wir erfahren einiges über sie. Nicht nur ihre Treue und die Liebe, die sie ihrer Schwiegermutter erzeigt hat. Wir erfahren auch, sie ist mutig. Sie als Angehörige eines, wenn nicht verhassten, dann zumindest verpönten Volkes, willens war, in Israel zu wohnen, zu leben. Das kostete Mut. Und in Vers 7 erfahren wir auch einiges über sie. Boas wurde gesagt, diese Frau, diese Ruth hat gesagt, lass mich doch auflesen und sammeln hinter den Schnittern nach, und ist gekommen und dageblieben von morgen an bis jetzt. Und man hob hervor, sie hat nur wenig ausgeruht. Sie war nicht nur mutig, sie war fleißig. Sie war keine Faule, und man lobte sie. Man stellte fest, sie ist früh am Morgen hier gewesen und hat, abgesehen von einer kurzen Pause, die ganze Zeit gearbeitet. Vers 8, da sprach Boas zu Ruth, hörst du wohl, meine Tochter? Du sollst nicht auf einen anderen Acker gehen, um aufzulesen. Geh auch nicht von hier weg, sondern halt dich zu meinen Mägden. Und wo die schneiden, Vers 9, geh ihnen nach. Ich habe meinen Knechten geboten, dass dich niemand antaste. Und wenn dich dürstet, so geh hin zu den Gefäßen und trinke von dem, was meine Knechte schöpfen. Was den Buchstaben des Gesetzes der Nachlese angeht, können wir sagen, Boas ging über diesen Buchstaben weit hinaus. Dazu war er nicht verpflichtet. Er war nicht verpflichtet, für ihr Wohlergehen beim Nachlesen, meinetwegen in Sachen Essen und Trinken, zu sorgen, sondern er sollte einfach nachlesen lassen, Nachlese halten lassen. Er geht über den Buchstaben des Gesetzes hinaus und versorgt diese Frau. Er gibt ihr zu trinken. Und in Vers 14, er gibt ihr auch zu essen. Sie musste nicht von dem, was sie selbst aufgelesen hatte, essen, sondern er gab ihr noch dazu. Also ein sehr edler Mensch ist das. Sie reagiert in Vers 10, sie fiel auf ihr Angesicht und beugte sich nieder zur Erde und sprach zu ihm, womit habe ich Gnade gefunden? Die Antwort von Boas, Vers 11 und 12, interessiert uns. Vers 11, Boas antwortete und sprach zu ihr, man hat mir alles angesagt, was du getan hast an deiner Schwiegermutter nach deines Mannes Tod. Was beeindruckte diesen rechtschaffenen Mann als erstes oder an erster Stelle? Die Güte, die Treue, die Liebe der Ruth ihrer Schwiegermutter gegenüber. Seiner Zeit voraus, sagen wir, auf uns heute gemünzt, ihn beeindruckte ihre Einhaltung, ihre Beachtung des zweiten großen Gebotes, wie sie ihre Schwiegermutter liebte, in der gleichen Weise liebte, wie sie sich selbst liebte. Dass du verlassen hast, deinen Vater und deine Mutter und dein Vaterland, und zu einem Volk gezogen bist, das du vorher nicht kanntest. Und nun wird ein weiteres Detail hinzugefügt zu dem, was Ruth in Kapitel 1 gesagt hatte. Dein Volk soll mein Volk sein. Dein Gott soll mein Volk sein. Und für sie bedeutete das die Aufgabe des eigenen Volkes. Es bedeutete die Aufgabe des eigenen Vaterlandes. Es bedeutete, mit anderen Worten gesagt, Verzicht, ja, ihre Schwiegermutter zuliebe. Und du bist zu uns gekommen, das du vorher nicht kanntest. Der Herr vergelte dir deine Tat. Und dein Lohn möge vollkommen sein bei dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht hättest. Ein interessantes Bild, ein interessantes Sinnbild. Stellen wir uns einen Vogel vor, der sein Jungvolk, die jungen Vögel, schützt. Wie geht das vor sich? Ja, die Mutter breitet die Flügel aus und schart die Kleinen an sich. Ausbreiten. Breite deine Flügel aus. Mit anderen Worten, Boas wünschte ihr, Gott möge seine Flügel über dir ausbreiten und dich beschützen. So sollst du hier Zuflucht finden. Auf dieses Sinnbild kommen wir in ein paar Minuten zu sprechen zurück. Nun, die Geschichte geht weiter. Sie ließ den ganzen Tag nach. Sie durfte, Vers 14, auch mitessen. Sie durfte von dem, was die Schnitter für sich hatten, mitessen. Und Vers 17, so las sie bis zum Abend auf dem Felde und klopfte die Ähren aus, die sie aufgelesen hatte. Und es war ungefähr ein Scheffel Gerste. Wenn wir die hebräischen Maße verstehen, wären das für uns heute ungefähr 20 Liter gewesen aus Trockenmaß. Verhältnismäßig viel, würde ich meinen. So war jedenfalls die Reaktion der Schwiegermutter. Vers 18, sie hob's auf und kam in die Stadt, und ihre Schwiegermutter sah, was sie gelesen hatte. Da zog Ruth hervor und gab ihr, was sie übrig behalten hatte, nachdem sie satt geworden war. Und die Naomi sah diese 20 Liter Getreide, Gerste. Und Ruth offenbart ihr, der Schluss von Vers 19, der Mann, bei dem ich heute gearbeitet habe, heißt Boas. Und wie gesagt, es traf sich, ausgerechnet bei ihm, hielt sie Nachlese. Naomis Reaktion, Vers 20, Naomi aber sprach zu ihrer Schwiegertochter, gesegnet sei er vom Herrn, der seine Barmherzigkeit nicht abgewendet hat von den Lebendigen und von den Toten. Was vollzieht sich hier in den Gedanken von Naomi? Sie kommt nach Hause und sagt allen, die nach ihr fragen, nenne mich nicht mehr die Liebliche, die Angenehme, nenne mich die Bittere. Ihre Schwiegertochter setzt sich für sie ein, sorgt für sie, sieht zu, dass Naomi und natürlich auch sie selbst, die Ruth, zu essen haben. Und auf einmal vollzieht sich eine Wende in ihrer Perspektive. Gesegnet sei er vom Herrn, der seine Barmherzigkeit nicht abgewendet hat von den Lebendigen. Sie meinte sich selbst. Vielleicht bin ich doch nicht die Bittere. Und von den Toten. Und Naomi sprach zu ihr, der Mann steht uns nahe, er gehört zu unseren Lösern. Löser im Sinne, wie gesagt, dieses Gesetzes der Schwagerehe. Ruth, Vers 21, die Moabiterin sprach, er sprach auch das zu mir, du sollst dich zu meinen Leuten halten und so weiter. Vers 23, der Schluss von Kapitel 2, so hielt sie sich beim Ehrenlesen zu den Mägden des Boas, bis die Gerstenernte Mitte des Frühlings vorbei war und auch die Weizenernte gegen Ende des Frühlings beendet war. Und dann blieb sie bei ihrer Schwiegermutter. Also in der ganzen Zeit des Frühlings, angefangen mit der Gerstenernte, während der Tage der ungesäuerten Brote oder gleich danach, bis hin zu Pfingsten, das war ungefähr der Zeitraum für diese beiden Ernten, war Ruth draußen auf dem Feld und hielt bei Boas Nachlese. Kapitel 3, und nun eine interessante Wende in dem Buch. Wer ist es von den beiden Frauen, die als Erste an die andere denkt und sich fragt, was kann ich für die andere tun? Wie kann ich ihr helfen? Es war die Ruth, nicht wahr? Sie sagte, ich gehe mit dir mit, ich werde dich nicht verlassen. Und damit lebte sie das zweite große Gebot vor. Angekommen in Bethlehem, überlegte sie sich, wie können wir uns versorgen? Sie war es, die aufs Feld ging, um Nachlese zu halten. Und nun wendet sich das Blatt, denn Gottes Gesetz zieht eine automatische Wirkung nach sich, bei Ungehorsam eine negative Wirkung, bei Gehorsam eine positive. Nun wendet sich das Blatt, denn es ist nicht die Ruth, die weiter an ihre Schwiegermutter denkt, das tat sie natürlich. Nun war Naomi gesegnet, in ihre innere Haltung, ihr Gemüt war jetzt nicht mehr so danieder, wie es bei der Rückkehr war. Nun ist sie in der Lage, durch die Hilfe, die ihr die Schwiegertochter gegeben hat, sich Gedanken zu machen, was kann ich jetzt für meine Schwiegertochter tun? Kapitel 3, Vers 1. Sehen Sie, der Kreislauf der Liebe Gottes. Von einem ausgehend auf die andere zu und dann wieder zurück, obwohl das nicht die Motivation ist, warum man so etwas tut. Man tut es, weil es eben der Denkweise Gottes entspricht. Ihre Schwiegermutter sprach zu ihr, meine Tochter, ich will dir eine Ruhestatt suchen, dass dir es wohl gehe. Zunächst war es die Ruth, die so dachte und handelte ihrer Schwiegermutter gegenüber. Und nun ist Naomi selbst so weit, dass sie sich Gedanken machen kann, wie kann ich meiner Schwiegertochter helfen. Ich suche dir eine Ruhestätte. Ich möchte dafür sorgen, ich möchte veranlassen. Wo sollte die Ruhestätte sein? Israel, dass du hier bleiben kannst, dass du voll integriert bist. Und wie sollte das vonstatten gehen? Das konnte nur stattfinden, indem sie durch die Schwagerehe eingebürgert würde. Sonst wäre sie ohne Erbrecht in Israel einfach auf Generationen hinaus eine Tagelöhnerin geblieben, sie und auch ihre Nachkommen. Siehe, Boas, unser Verwandter, bei dessen Mägden, Vers 2, du gewesen bist, wurfelt diese Nacht Gerste auf seiner Tenne. Und das war zu biblischer Zeit die letzte Phase der Ernte, eine freudige Zeit. Es wurden Feste gefeiert beim Wurfeln. Die Ernte ging zunächst mit dem Schneiden der Ähren los, dann mit dem Ausklopfen und zum Schluss wurde dann gewurfelt. Es blieb immer ein kleiner Rest, etwas Spreu bei den Körnern und man wartete bis am späten Nachmittag oder bis zum Abend, als eine Brise ging, ein Wind, und dann hat man gewurfelt. Man hat alles hochgeworfen und die Spreu, die leichter war, die wurde dann vom Wind abgesondert und weggepustet. Und was dann auf den Boden fiel, das waren ja die Körner, das, was man wollte. Eine freudige Zeit. Und beim Wurfeln so sollte Ruth zu Boas gehen, Vers 3, so bade dich und salbe dich und lege dein Kleid an. Unter welchen Umständen treffen wir eine Beschreibung dieser Art sonst im Alten Testament an, wenn es um eine Eheschließung geht? Hier ging es nicht um etwas Anrüchiges oder um ein, wie man heute sagen würde, unmoralisches Angebot. Sie sollte sich wie eine Braut vorbereiten, sich waschen, sich salben, mit köstlichen Salben ein festliches Kleid anlegen wie eine Braut und auf die Tenne gehen. Gib dich dem Mann nicht zu erkennen, bis er gegessen und getrunken hat. Vers 4, und wenn er sich dann schlafen legt, so merke dir die Stelle, wo er sich hinlegt, und geh hin und decke zu deinen Füßen auf und leg dich hin, so wird er dir sagen, was du tun sollst. Und sie tat alles. Es war sehr ungewöhnlich, dass eine Frau auf der Tenne war, zur Zeit des Wurfens. Und sie tat genau das. Sie guckte zu, hat gesehen, wo liegt er. Sie deckte auf. Es war anscheinend frisch in der Nacht. Sie waren zugedeckt mit einer Decke oder einem Laken. Sie deckte auf und legte sich ihm zu Füßen hin. Vers 8. Als es nun Mitternacht ward, erschrak der Mann und beugte sich vor. Er wurde wach. Vielleicht hatte er sie gestoßen. Und Sie wissen, wie das ist. Ich glaube, jeder von uns hat das erlebt. Ich habe es mehrere Male erlebt in meinen Jahren, zum Beispiel bei den Pfadfindern und auch sonst einmal in meiner Studienzeit, dass jemand in der Nacht auf mich gestürzt ist, versehentlich. Einmal war es ein Studienkollege, der vielleicht zu große Freude an dem Abend gehabt hatte, die verschiedenen Biersorten kennenzulernen und er kam nach Hause und suchte sein Bett und ich war tief im Schlaf drin und er stolperte über mein Bett und landete mitten auf meinem Oberkörper und oh, da erschreckt man und so ging es auch dem Boas. Er wird wach und da liegt ihm meine Frau zu Füßen. Und er sprach, Vers 9, wer bist du? Er wusste es nicht einmal, es war so dunkel. Ich bin Ruth, deine Magd. Was hatte er ihr gewünscht? Gott möchte seine Flügel über dir ausbreiten, damit du bei ihm Schutz und Zuflucht findest. Und was sagte sie ihm? Breite den Zipfel deines Gewandes aus über deine Magd. Eine bildliche Sprache, mit dem, wie gesagt, kein unmoralisches Angebot gemeint war. Es ist eine Redewendung, die heute im Nahen Osten benutzt wird, immer noch, um einen Heiratsantrag, Heiratswunsch zu bekunden. Aber das Sinnbild ist das gleiche. Breite dein Gewand über mir aus. Du bist der Löser. Du bist derjenige, der für mich eine Ruhestätte besorgen kann. Vers 10, er aber sprach, gesegnet seiest du vom Herrn, Vers 10, meine Tochter, du hast deine Liebe jetzt noch besser erzeigt als vorher. Welche Liebe ist gemeint? Die Liebe zu Naomi. Jetzt erzeigst du eine noch bessere, dass du nicht den jungen Männern nachgegangen bist, weder den Reichen noch den Armen. Ein Hinweis darauf, Boas war selbst nicht mehr der Jüngste. Er gehörte nicht zu den jungen Männern. Nun, meine Tochter, fürchte dich nicht, Vers 11. Alles, was du sagst, will ich dir tun. Denn das ganze Volk in meiner Stadt weiß, dass du ein tugendsames Weib bist. Tugendsam. Im Hebräischen ist dieses Wort mit dem Wort verwandt, das in Kapitel 2, Vers 1 benutzt wird, um Boas zu beschreiben, wo es in der deutschen Bibel heißt, angesehen. Er war respektiert, sie war tugendsam. Beide Wörter entstammen der gleichen Wortfamilie im Hebräischen. Sie waren sich mit anderen Worten charakterlich sehr ähnlich. Und was lobte er an ihr? Er lobte ihren Charakter. Die ganze Stadt weiß, dass du ein tugendsames Weib bist. Ja, es ist wahr, Vers 12, dass ich ein Löser bin, aber es gibt noch einen. Und in der Verwandtschaft steht er näher. Bleib über Nacht hier. Will er dich dann am Morgen lösen? Gut, so mag er es tun. Hat er aber keine Lust, dich zu lösen, so will ich dich lösen, so wahr der Herr lebt. Schlaf bis zum Morgen. Vers 14. Und sie schlief bis zum Morgen zu seinen Füßen. Und ich meine, wir haben heute das Jahr 2000 und ich lese das. Sie haben diese Überraschung in der Nacht. Er wird wach und da liegt ihm eine Frau zu Füßen. Und sie unterhalten sich und dann sagen sie sich, so jetzt schlafen wir wieder ein. Die Leute hatten die Ruhe weg. Die konnten nach so etwas einfach wieder einschlafen. Ich wäre die ganze Nacht noch aufgeblieben oder wach geblieben. Und vielleicht erkennen wir daran, sie war auch ein sehr gehorsames Weib, denn sie tat genau das, was er sagte. Sie schlief bis zum Morgen, als Scherz gemeint. Sie schlief bis zum Morgen zu seinen Füßen. Sie stand auf, ehe einer den anderen erkennen konnte. Nun, ich möchte an dieser Stelle anmerken, obwohl das eigentlich mit dem heutigen Thema nichts zu tun hat, aber zu unserer Information dürfte es vielleicht wichtig sein oder interessant sein. Das Wort hier in der hebräischen Sprache für Morgen ist das gleiche Wort, das bei Mose vorkommt, wo Gott Mose sagte, am Passahabend, niemand soll seine Wohnung verlassen bis zum Morgen. Und es ist immer noch so dunkel, dass man sich nicht erkennen kann. Am Rande möchte ich das erwähnen. Und er dachte, Vers 14, wenn nur niemand erfährt, dass seine Frau auf die Tenne gekommen ist. Also das war ihm sehr wichtig. Das wäre etwas sehr Anrüchiges gewesen. Etwas sehr Unangenehmes für ihn und auch für Ruth. Nein, das sollte ja niemand erfahren. Das würde ihrem Ruf und auch dem meinen, so dachte er, schaden. Schließlich war ja nichts passiert. Und er schickte sie dann nach Hause. Vers 16, Sie kennen die Geschichte. Ruth kommt nach Hause, sie kommt zu ihrer Schwiegermutter und sie wissen, wie das ist, nicht wahr? Schwiegermütter interessieren sich für sowas überhaupt nicht. Na? Die sprach, wie steht's mit dir, meine Tochter? Vers 16. Und sie sagte ihr alles, was der Mann getan hatte. Naomis Reaktion ist interessant, Vers 18. Sie aber sprach, warte nun ab, meine Tochter, bis du erfährst, wo es hinaus will, denn der Mann wird nicht ruhen, er bringe es denn heute zu Ende. Wir lernen auch den Boas ein wenig besser kennen. Er war dafür bekannt, Wort zu halten. Wenn er etwas versprach, dann tat er es auch. So war er bekannt und das bestätigt Naomi für uns. Nun, in Kapitel 4 geht es um die Lösung. Wir lesen hier ein paar Verse. Boas ging hinauf ins Tor und setzte sich daselbst. Im alten Israel war es so, dort gab es keinen Notar. Es gab kein Amtsgericht, es gab nirgends, wo man hinging, um Unterschriften zu leisten und offizielle Urkunden mit netten Siegelchen versehen zu lassen. Und dann werden sie durchlöchert und mit diesem kleinen Ring versehen und alles mit einem Strang. Ja, das gab's nicht. Man setzte sich im Stadttor hin, dort wurden offizielle Geschäfte getätigt und es galt das eigene Wort, ja, in der Gegenwart von Zeugen. Mehr war nicht notwendig. Und er blieb dort und wartete, bis der Löser vorüberging, von dem er geredet hatte. Nun sieht Boas den Mann. Sagt er, hey du, Vers 2, Vers 1, komm mal her, ich habe etwas mit dir zu bereden. Boas bestellt 10 Männer von den Ältesten der Stadt, sie sollten Zeugen sein. Vers 3, und er sprach zu dem Löser, Naomi, und er geht das sehr geschickt an, psychologisch. Zunächst geht's nur um das Grundstück, das geerbt werden konnte oder gekauft werden konnte. Da sprach er zu dem Löser, Naomi, die aus dem Lande der Moabiter zurückgekommen ist, bietet feil den Anteil an dem Feld, der unserem Bruder Elimelech gehörte. Nun, das war für ihn ein Geschäft. Denn in Israel war es eigentlich sonst nicht möglich, Grundbesitz zu erwerben. Permanent oder auf ewig. Im Jubeljahr gingen alle verkauften Grundstücke wieder an die ursprüngliche Familie zurück. In Fällen, wo es ja eine Erbfolge gab. Hier gab es keinen Erben. Hier war ja niemand da, um dieses zu erben. Also wer dieses Feld kaufte, dem wurde es dann zu seinem eigenen Besitz noch hinzugerechnet. Als Grundbesitz. Also ein tolles Geschäft für ihn. Ja, hier, du bist eigentlich näher als ich, du kannst es kaufen. Und der Löser war willens, Vers 4, und dann kommt Vers 5, der zweite Teil der Vereinbarung. Boas sprach, an dem Tage, da du von Naomi das Feld kaufst, musst du auch Ruth, die Moabiterin, die Frau des Verstorbenen, nehmen, um den Namen des Verstorbenen zu erhalten auf seinem Erbteil. Und in einem solchen Fall bei der Schwagerehe war das erste Kind einer solchen Ehe nicht nach dem eigentlichen leiblichen Vater benannt, sondern nach dem Namen des Verstorbenen. Und so blieb dieses Grundstück dann in der Familie des Verstorbenen. Und als er das erfuhr, Vers 6, nein, ich vermag es nicht zu lösen, sonst würde ich mein Erbteil schädigen. Löse dir zu gut, was ich hätte lösen sollen, denn ich vermag es nicht zu lösen. Vers 7, wie ich sagte, damals gab es keinen Notar, man setzte sich in der Nähe des Stadttors hin und dort wurden diese Geschäfte getätigt. Man leistete keine Unterschrift, sondern man zog einen Schuh aus und gab es dem anderen. Vers 7, es war aber von alters her ein Brauch in Israel, wenn einer eine Sache bekräftigen wollte, die eine Lösung oder einen Tausch betraf, so zog er seinen Schuh aus und gab ihn dem anderen. Das diente zur Bezeugung in Israel. Ich kann mir vorstellen, ein Schuh oder ein Sandal war für die Menschen damals etwas sehr Wertvolles und deshalb boten sie das an. Es wird nicht gesagt, ob es der rechte oder der linke war. Vielleicht beim nächsten Geschäft hat man dann geschaut, jetzt, so, letztes Mal war es der rechte, jetzt will ich deinen linken Schuh, dann habe ich wenigstens ein paar. Vers 8, der Löser sprach zu Boas, kaufe du es, und zog seinen Schuh aus. Und Boas tut dann kund, Vers 10, dazu habe ich mir auch Ruth, die Moabiterin, die Frau Machlon, zum Weibe genommen, dass ich den Namen des Verstorbenen erhalte auf seinem Erbteil. Überlegen wir uns, dass Boas den gleichen Einwand hätte haben können wie der andere Verwandte. Auch er war Grundbesitzer. Auch er hatte einen Grundbesitz zum Vererben. Und wie der andere hätte er sagen können, wenn ich dieses auch habe, und dann hat das erste Kind aus dieser Ehe nur auf den einen Teil Anspruch, auch das würde mein Erbe durcheinander bringen. Wir lernen auch einiges mehr über ihn kennen. Das hielt ihn nicht davon ab, die Ruth zu heiraten. Er heiratete sie, und das Volk, Vers 11 und 12, das im Tor stand, wünschte den beiden alles Gute. Die Ruth mag so fruchtbar sein, Vers 11, wie Rahel und Lea. Und durch diese Ehe und mehr noch, durch die Kinder, die sie zur Welt brachte, war sie dann voll eingegliedert in Israel. Sie wurde praktisch zur Bürgerin, voll mitberechtigt, und durch das Erbrecht war sie dann nicht mehr Ruth die Moabiterin, sondern Ruth die Israelitin. Und sie wird zum Schluss des Buches, nachdem Boas dem Löser, dem anderen gesagt hatte, du musst Ruth die Moabiterin heiraten, sie wird danach nicht mehr die Moabiterin genannt, sondern nur Ruth. Warum ist dieses Buch Teil der Bibel? Vers 18. Dies ist das Geschlecht des Perez. Kapitel 4. Perez zeugte Hezron. Hezron zeugte Ram. Ram zeugte Aminadab. Aminadab zeugte Nachshon, Nachshon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas, Boas den Obed, Obed Isai, Isai zeugte David. Mit anderen Worten ist Ruth die Urgroßmutter Davids gewesen, eine Moabiterin. Und wie man in Matthäus Kapitel 1 nachlesen kann, in der Ahnentafel Jesu Christi, waren sie natürlich auch Vorfahren Jesu Christi. Der leiblichen Abstammung nach eine Ausländerin, eine Moabiterin. Und ihre Geschichte findet gegen Ende der Richterzeit statt. Einer Zeit, die in der israelitischen Geschichte insgesamt sehr deprimierend und negativ war. Eine Zeit, in der jeder das tat, was ihn recht dünkte. Eine Zeit, in der selbst dann, als es Richter gab, die Israeliten nicht einen einzigen Richter hatten, sondern das Volk war so zerspalten und zerstritten, dass es auch in den guten Zeiten verschiedene Richter gab, zeitweise, nicht immer. Also ein zerstrittenes Volk, keine Einigkeit. Gegen Ende der Richterzeit lebte Ruth. Und was sehen wir am anderen Ende der Geschichte? Wir sehen ihren Nachkommen David. Was ist unter Davids Herrschaft passiert? David, den die Bibel einen Hirten nennt, führte Israel wieder zusammen, nicht wie Saul es tat, als der vom Volk Gewählte, dem es nicht gelungen ist, Israel in Gerechtigkeit vorzustehen. David führte Israel wieder zusammen zu einer nationalen Einheit, und es war auch eine Zeit der großen Gerechtigkeit in Israel. Unter seinem Sohn Salomo, dem Friedvollen, wie sein Name heißt, erreichte Israel die Blüte ihrer Entwicklung in der Zeit des Alten Testamentes. Und auch in den ersten Jahren Salomos lebte das Volk gerecht. Die Geschichte Ruths fängt an, als es in Israel Chaos gab, keine einheitliche Führung, keine Gerechtigkeit im ganzen Volk vor Gott. Die Geschichte geht zu Ende mit ihrem Nachkommen David, einem gerechten König, der für eine gerechte Führung in Israel sorgte. Und unter seiner Führung erlebte Israel wieder eine einheitliche Führung, wie es sie zur Zeit des Auszugs aus Ägypten gab. Dort hört die Geschichte natürlich nicht auf, denn Ruth ist nicht nur ein geschichtliches Buch, es ist auch ein prophetisches Buch. Ein Buch der Symbole, Hesekiel 37. Was sagt Gott voraus für die Zeit, wenn David wieder lebt? Was ist der Zustand heute in Israel? Und das, was wir hier lesen, ist ein Beweis dafür, dass das Haus Juda, die Menschen, die wir heute die Juden nennen, im Allgemeinen, nicht die Gesamtheit der Nachkommen Abrahams ausmachen. Wenn Jesus Christus wiederkommt, wenn die siebente Posaune ertönt und die Gerechten wieder leben, ja, von den Toten auferstehen, dann wird auch David dabei sein. Und über ihn sagt Gott, Vers 19, Hesekiel Kapitel 37, so spricht Gott der Herr, siehe, ich will das Holz Josefs, das in der Hand Ephraims ist, nehmen, samt den Stämmen Israels, die sich zu ihm halten, und will sie zu dem Holz Judas tun und ein Holz daraus machen, und sie sollen eins sein in meiner Hand. Vers 22, und ich will ein einziges Volk aus ihnen machen, im Land auf den Bergen Israels, und sie sollen allesamt einen König haben und sollen nicht mehr zwei Völker sein und nicht mehr geteilt in zwei Königreiche. Und in Vers 24, und mein Knecht David soll ihr König sein und der einzige Hirte für sie alle. Und sie sollen wandeln in meinen Rechten und meine Gebote halten und danach tun. Die Zeit vor der Rückkehr Jesu Christi wird für das Volk Israel ähnlich der Zeit sein, als Ruth lebte. Eine Zeit der Zerstrittenheit, eine Zeit der Uneinigkeit. Und wenn David wieder lebt, wird das Volk Israel wieder eins sein. Unter vereinter Führung mit einem König, David. Er wird sie wieder zusammenführen und Israel wird in Gerechtigkeit wandeln vor Gott. In der weiteren Nachfolge Davids haben wir natürlich Jesus Christus, den Erzhirten, wie der Apostel Petrus ihn nannte, auch ein Nachkomme Ruths. Und was tut Jesus Christus? Jesus Christus führt die Menschen zusammen. Ruth ist selbst ein Beispiel dafür, eine Heidin, die in Israel eingepropft wurde. Sie kam zur Zeit der Gerstenernte, entweder während des Festes ungesäuerten Brote oder unmittelbar danach in Israel an und hielt fleißig Nachlese bis Pfingsten. Und Geschwister, die Juden haben eine Rolle, Schriftrolle, die sie die Megalot nennen. Sie umfasst insgesamt 5 Bücher des Alten Testamentes. Das zweite von diesen 5 Büchern wird zu Pfingsten in der Synagoge vorgelesen. Für jedes Buch gibt es eine bestimmte Jahreszeit, zu der das Buch vorgelesen wird. Und zu Pfingsten wird das zweite Buch der Megalot vorgelesen und es ist das Buch Ruth. Die Gerste- und Weizenernte haben etwas mit Pfingsten zu tun. Und in Ruth erleben alle Heiden durch sie ein Symbol, was ihnen bevorsteht, nämlich die Gelegenheit, in Israel eingepfropft zu werden. Galater Kapitel 3 lesen wir. Galater Kapitel 3, Vers 26 bis 29. Wenn wir von Gott berufen sind, wenn wir Jesus Christus angenommen haben, durch die Reue, die nur Gott uns schenken kann, dann sind wir nicht mehr Ruth, die Moabiterin, oder Sie, wer immer Sie sind und welche Volkszugehörigkeit Sie haben, oder ich. Nein, Gott sagt uns, Vers 26, ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Freilich bestehen diese Unterschiede fort unter uns in der Gemeinde Gottes. Sie hören nicht auf zu existieren, aber was Gottes Beurteilung angeht, sind sie nicht von Bedeutung oder von Belang. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben. Also heute kommt es nicht darauf an, dass man dem Fleische nach Nachkomme Abrahams ist, sondern dass man sein geistlicher Nachkomme ist. Genau wie Ruth es war. Jemand, der das zweite große Gebot hielt, jemand, der bereit war, ihre Schwiegermutter wie sich selbst zu lieben. Und in einem Sinne ist sie ja uns allen ein Vorbild. Denn wenn wir uns überlegen, wir sind heute keine Nation, keine physische Nation, wie die Israeliten es von einst waren. Gottes Volk ist heute verteilt auf viele verschiedene Nationen. Und wir leben in der Welt. Wir sind kein Teil der Welt. Das, was Gott dem Mose sagte und was Mose dann den Israeliten sagte, dass andere Nachbarvölker jetzt auf uns sehen könnten, könnten uns als weises und verständiges Volk erkennen, die Möglichkeit ist nicht gegeben, denn wir sind keine Nation. Sondern in Johannes Kapitel 13 sagte Jesus Christus in Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und genau das hat die Ruth, die Freundin, so heißt ihr Name, vorgelebt. Für sie war die Motivation, nach dem Gott Israels zu fragen, die Liebe und die Treue zu ihrer Schwiegermutter. Und an ihr erkannte man etwas Besonderes. Man erkannte die Liebe der Ruth für ihre Schwiegermutter. Also eine vorbildliche Person, um das zukünftige Schicksal aller Heiden darzustellen. Ruth, die Moabiterin. Sie und alle anderen, wir alle, gehören durch den Geist Gottes, durch Jesus Christus, zu dem Israel Gottes. Und einen letzten Gedanken möchte ich Ihnen mit auf den Weg geben. Denn wenn man heute wirklich fragen wollte, wer ist das Volk? Wo ist das Volk, das das Vorbild sein soll für die Welt, wie es einst Israel im Alten Testament sein sollte? Es ist heute kein physisches Volk. Es sind nicht die Nachkommen Abrahams, es sind die geistlichen Kinder Gottes. Und ist nicht in einem Sinne der Zustand, den wir heute erleben in der Gemeinde Gottes insgesamt, der Richterzeit ähnlich? Nicht, dass wir Gott verworfen haben. Wir alle wollen Gott dienen. Wir sind bestrebt, das bescheinigen wir anderen, die nicht zu uns gehören. Und ich hoffe, Sie wiederum auch uns. Aber wir sind aufgeteilt in diese verschiedenen Organisationen. Und es gibt nicht die Einheit, wie es sie geben sollte. Und wenn der Erzhirte Nachkomme der Ruth und Davids erscheint, Jesus Christus, so wird er spätestens dann eine Einheit unter dem geistlichen Volk Gottes wiederherstellen. Das ist die Wirkung des Hirten, Geschwister, ob es David ist, ob es Jesus Christus ist, ein göttlicher Hirte führt zusammen. Das Resultat seines Wirkens ist, die Menschen werden wieder eins. Nicht mehr zerstritten, sie dienen Gott vereint, einmütig. David tat es zu seinen Lebzeiten, er wird es wieder tun, wenn er von den Toten auferweckt wird. Unser Herr und Meister Jesus Christus tut es auch, wenn er wiederkommt. Spätestens dann Ruth, die Freundin der Naomi, die Freundin Gottes, ihr Leben, ihre Liebe, ihre Beachtung des zweiten großen Gebotes, ihre Bereitschaft, ihre Schwiegermutter so zu lieben wie sich selbst, soll uns allen ein großes Vorbild sein. Und deshalb ist dieses Buch ein Teil der Schrift von Gott eingehaucht.